das Problem der Leute, die klinisch tot waren und wieder zurückkommen und dann manchmal auch was darüber berichten können, was sie erlebt haben, das ist ja heute eine Sache, die Kenntnis darüber schon relativ weit verbreitet ist. Es gibt ja auch viele Bücher, die darüber schon gesprochen haben. Ach ja, und ich würde Ihnen als Zuschauer empfehlen, vielleicht holen Sie sich doch ein Papier und Bleistift in die Nähe, weil ich einige Bücher auch nennen werde, vielleicht, dass wir die am Schluss dann auch nochmal zeigen, die Sie sich eventuell das ein oder andere anschaffen, um selber einiges nachzulesen. Ja, zunächst mal zu ein paar Dingen, die ich also selber erlebt habe auf diesem Gebiet. Also ich habe so eine direkte Erfahrung nicht gemacht, aber eines Tages, ich war 10 Jahre, habe ich im Ordinariat in München gearbeitet und eines Tages kommt eine jüngere Frau, eine Sekretärin eines Kollegen zu mir und sieht ein Buch auf meinem Schreibtisch liegen, wo drauf steht irgend so ein Titel mit Bericht vom Leben nach dem Tod oder sowas ähnliches. Sie sieht das Buch und sagt, glauben Sie, dass es sowas gibt? Und da sage ich ganz selbstverständlich, ja, glaube ich schon. Sagt sie, glauben Sie es wirklich? Ich denke mir, na nur, was will die denn? Warum fragt sie nochmal? Das ist so ungewöhnlich gewesen. Ja, sage ich, das glaube ich wirklich. Sagt sie, wenn Sie das wirklich glauben, dann komme ich demnächst mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, und dann erzähle ich Ihnen, was ich da erlebt habe. Und da hat sie mir ihren Bericht erzählt, hat dazu gesagt, ich bin außer Ihrem Mann der erste Mensch, mit dem sie darüber spricht. Viele Leute, das habe ich dann später festgestellt, haben einfach eine Scheu, überhaupt drüber zu sprechen. Die haben die Angst, man könnte sie vielleicht für verrückt halten, wenn sie sowas sagen. Auf jeden Fall, bei ihr war es so, sie hatte eine schwere Operation gehabt und war während dieser Operation aus ihrem Körper ausgestiegen und hat also etwas von dieser kommenden Herrlichkeit erlebt und sagte dann zu mir, ich muss dazu sagen, sie war glücklich verheiratet, hatte 2 Kinder, es waren sogar noch kleinere Kinder, sie sagte wörtlich zu mir, wissen Sie, ich würde alles liegen und stehen lassen, um wieder dort zu sein, wo ich schon einmal war. Das war also eine Begegnung. Dann eine andere. Ich habe also in dieser Zeit, wo ich da in München tätig war, ab und zu auch mal Vorträge zu diesem Thema klinisch Tode, Nahtoderfahrung gehalten. Und das war bei einem Frauenbund in einem Vorort von München. Es war kein großer Kreis, es waren vielleicht 12 Leute da. Und ich habe halt berichtet. Und dann kam die Diskussion und in der Diskussion stellte sich raus, dass eine Ärztin von Großhadern, von der Großklinik da dabei war, die gar nicht zu diesem Verein gehörte. Und die sagte, ich habe das in der Zeitung gelesen, diesen Vortrag, und ich habe das jetzt in der Klinik mit vielen Patienten schon erlebt, dass sie solche Sachen berichtet haben. Ich wollte jetzt endlich mal genauer Bescheid wissen, was weiß man denn darüber. Ja, und schließlich hatte ich nochmal eine dritte Begegnung. Und zwar, da war ich dann schon Pfarrer in der Schlüsseer Gegend, am Schlüssee. Und bei einer Taufe hat hinterher der Großvater saß neben mir und sagt, na Herr Pfarrer, glauben Sie, dass nach dem Tod weitergeht? Dann habe ich gesagt, ja, das glaube ich schon. Ah, sagt er, das glaube ich nicht bloß, das weiß ich. Und dann hat er mir auf Dialekt bayerisch hat er mir erzählt, er ist vom Krieg, er war verwundet, hatte irgendwann am Knie eine Verletzung gehabt, die aber zwar ausgeheilt war. Er hat dann nach dem Krieg, wie er daheim war, ist der Schliersee zugefroren, er ist da Schlittschuh gefahren und dann plötzlich, weil der Fuß halt nicht mehr so wollte, hat ihn hingehauen mit dem Kopf, Hinterkopf aufs Eis und er sagt, und dann war ich plötzlich aus meinem Körper draußen. Und da habe ich mich links sehen. Und da habe ich mich geärgert, weil die Leute alle waren rumsherum gestanden, haben gegafft, keiner hat was gemacht. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert, hat er gesagt, dann haben sie mich auf den Schlitten gepackt und dann haben sie mich da in den Ort mit dem Schlitten reingezogen. Und wie sie mich reingezogen haben, auf einmal war ich wieder in meinem Körper drin. Also er weiß, dass es nach dem Tod weitergeht, meinte er auch, weil er halt sowas erlebt hat. Ja, es gibt also sehr viele Bücher, die solche Erlebnisse heute veröffentlicht haben. Eines der ersten Bücher war das von Raimund Moody, Leben nach dem Tod. Der hat dann später auch noch zwei weitere Bücher geschrieben. Und der schildert, dass also es nach dieser Erfahrung, dass man also gestorben ist, dass es eine ganze Reihe solcher Phasen gibt, die zwar nicht alle durchmachen, aber doch relativ viele solche Phasen erleben. Und zwar die erste Phase ist also schon mal, dass sie in ihrem Krankenzimmer aus dem Körper aussteigen. Eine Frau hat also geschrieben, das war ganz komisch, auf einmal war ich zweimal da. Ich sah mich unten liegen und ich habe drüber geschwebt und sah mich und dann kamen Krankenschwestern ganz aufgeregt, Exitus, Exitus, und haben also da Geräte angebracht zur Wiederbelebung. Und ich habe mich denen in den Weg gestellt. Ich wollte denen zeigen, dass ich doch lebe und dass ich doch nicht tot bin. Und dann sind die durch mich hindurchgegangen. Ich war so erschüttert, dass sie einfach durch mich durchgehen. Und die berichten auch in diesem Zustand, sie sehen, sie hören, sie haben ihre Gliedmaßen. Es ist also eine unheimliche Vielzahl von solchen Berichten, die es da gibt. Man muss auch sagen, diese Berichte sind im gewissen Sinn, es gibt vieles, was gleich ist, aber es gibt auch viele Unterschiede. Es scheint wirklich so zu sein, so wie wir Menschen auch ganz unterschiedlich sind, dass wir auch jeder seinen individuellen Tod und auch seine Erlebnisse dann in der Ewigkeit, dass die sehr individuell auch verschieden sind. Aber immerhin, also dieses, ich will anderen zeigen, dass ich noch lebe in diesem Zustand und sie hören nicht, sie sehen mich nicht, sie gehen durch mich hindurch, das kommt also ziemlich oft. Dann, manche berichten schon, dass sie im Krankenzimmer von Verstorbenen aufgesucht werden, verstorbenen Verwandten, die sie also abholen wollen und die ja, sie mitnehmen wollen, gewissermaßen. Das kann sogar scheinbar bei Leuten, die also sehr alt geworden sind und schon geschwächt sind, kann das auch schon vor dem Sterben mehrfach passieren, dass sie also solche verstorbene Angehörigen, dass sie zu ihnen kommen. Dann viele berichten dann von einem Tunnel, dass sie also in eine finstere Art, finstere Nacht gekommen sind und wie durch einen Tunnel durch diese Finsternis durchgehen und am Ende, manche schildern das als ein ganz kleines Licht erst und je näher sie dem Licht kommen, desto heller wird es und sie kommen raus aus dem Tunnel. Wobei manche auch sagen, dass es das sehr unheimlich gewesen sei, diese Reise durch den Tunnel, dass da zum Teil auch sehr unangenehme, laute Geräusche gewesen seien. Und dann kommt also die Begegnung mit drüben, mit dieser neuen Welt. Und da will ich Ihnen aus dem Buch Don Pieper, das war ein evangelischer Geistlicher, 90 Minuten im Himmel, da will ich Ihnen ein paar Stellen vorlesen, weil er dieses andere, diese neue Welt so wunderbar schildert, so intensiv und so ausführlich, wie ich es in keinem anderen Buch gefunden habe. Obwohl viele Züge, die er schreibt, finden Sie in gekürzter Fassung auch in anderen Berichten. Ich muss dazu sagen, Don Pieper ist also auf einer Brücke gefahren in Amerika, eine größere Brücke über den Fluss, und dann ist ihm ein Wagen auf seiner Seite entgegengekommen. Er ist mit dem zusammengestoßen und sein Auto ist furchtbar demoliert worden. Es gab eine Reihe Verletzte. Die Sanitäter sind auch gleich gekommen, haben die Verletzten abtransportiert und ihn hat man als Toten in seinem Auto liegen gelassen. Um ihn hat man sich also zunächst nicht gekümmert, weil man sagt, er ist eh tot, wir müssen uns um die Lebenden kümmern. Und dann ist er also nach 90 Minuten ist er wieder zu sich gekommen. Und was er jetzt drüben schreibt, er sagt, er lebt also, dass er drüben gewissermaßen ein Empfangskomitee auf ihn gewartet hat und dass eine Menge auf ihn zugelaufen kam. Und da sagte er, jeder von ihnen lächelte, jauchzte und lobte Gott. Obwohl es niemand sagte, wusste ich doch intuitiv, dass sie das Empfangskomitee des Himmels für mich waren. Es war gerade so, als ob sie alle vor dem Tor des Himmels auf mich gewartet hätten. Er sieht dann übrigens auch die Tore, er sieht dann auch diese ewige Stadt, dieses neue Jerusalem, aber nicht nur er, da gibt es eine Unzahl von Berichten, die dieses neue Jerusalem sehen. Viele schildern es sehr ähnlich, von einer großen Mauer umgeben und das Tor. Er sieht also auch das Tor, er geht dann später auch auf das Tor zu. Und dann sagt er, immer mehr Menschen kamen auf mich zu, streckten mir die Hand entgegen, riefen meinen Namen. Ich war einfach überwältigt, wie viele Menschen gekommen waren, um mich im Himmel willkommen zu heißen. Er sagt dann übrigens, dass er auch viele Leute gesehen hat, von denen er den Eindruck hatte, dass sie ihm geholfen haben, zu Gott zu finden, oder dass er ihnen geholfen hat, zu Gott zu finden. Es waren so viele, und ich hätte nie geglaubt, dass irgendjemand derartig glücklich sein könnte, wie sie es offensichtlich waren. Also da kann er sich gar nicht genug dran tun, das immer wieder zu beschreiben, dieses überglücklich und strahlende Lächeln dieser Leute. In ihren Gesichtern spiegelte sich eine entspannte Freude, wie ich sie auf der Erde noch nie gesehen hatte. Sie allen waren von einer strahlenden Lebendigkeit erfüllt. Er sieht dann auch Verwandte, die auf ihn zukommen, vor allem sein Großvater und seine Urgroßmutter. Und alle in all diesen Berichten heißt es immer wieder, dass die Leute, erstens mal, dass sie sogar Leute erkennen, die sie im Leben gar nicht gekannt hatten. Und dass sie wissen, wer die sind. Oder, ja, dann gibt es auch Berichte, dass Leute staunen. Nämlich sie sehen drüben Leute, die als Gestorbene ihnen begegnen, von denen sie gar nicht gewusst haben, dass sie gestorben sind. Und wo sie sagen, ja, wieso, der lebt doch noch. Und wieso sehe ich den jetzt da drüben? Wo sich dann hinterher herausstellt, die waren kurz vor ihm gestorben. Er hatte die Todesnachricht noch gar nicht bekommen und sieht sie drüben und sie begrüßen ihn drüben. Auch hier der Don Pieper sieht also mehrere Leute drüben, vor allem seinen Schulfreund, dessen Tod ihn damals in jungen Jahren so sehr niedergedrückt hat, dass der so jung sterben musste und dem ihm so freundlich und so lächelnd und strahlend dann begegnet. Und auch dass die also im Leben, ja zum Beispiel amputiert worden waren, verletzt waren, alt waren, eingefallen und so, dass die auf einmal wieder alle Gliedmaßen haben, dass sie wieder gesund sind, dass die strahlen, dass sie freudig sind. Also es gibt drüben in dem Sinn kein Leid. Er sagt dann noch, wieder und wieder hörte ich, wie sehr sie alle sich freuen, mich zu sehen und wie glücklich sie darüber waren, mich nun bei sich zu haben. Also in dieser Richtung hört man also und sieht man da offensichtlich eine ganze Menge. Das war also das eine Kapitel, wo er das, was er sieht, er sagt auch, und das sagen nicht nur er, das sagen viele, die Sinneseindrücke sind viel stärker. Geruch, Farben, alles ist viel stärker, als sie es sonst normalerweise kennen und erleben. Aber er sagt dann noch, hat ein eigenes Kapitel über die himmlische Liturgie. Das, was er drüben hört, sagt, das war noch eindringlicher und noch überwältigender als das, was er gesehen hat, obwohl das ja schon so wunderbar war. Die Musik des Himmels, so überschreibt er das Kapitel. Und dann sagt er unter anderem darin, und dann war da noch ein weiterer Klang, der bis heute unter allen Wahrnehmungen, die im Himmel auf mich eindrang, ganz besonders hervorgestochen haben. Ich möchte das hier einmal als Musik bezeichnen, aber es ist doch mit nichts zu vergleichen, was ich auf der Erde jemals gehört habe oder mir hier auch nur vorstellen könnte. Die ganze Atmosphäre war von einer Anbetungsmusik erfüllt, die immer gleichbleibende Intensität und die neuen Variationen dieser Klänge waren für mich einfach überwältigend. Er sagt dann später auch, dass er, wenn er Er hat ja dann eine lange Leidenszeit durchmachen müssen, bis seine Gliedmaßen wieder einigermaßen zusammengeflickt waren. Ich glaube, ein halbes Jahr hat er auf der Intensivstation erst einmal zubringen müssen. Und dann hat er alle möglichen Marterwerkzeuge, sind ihm da angelegt worden, damit überhaupt er wieder gehen konnte und so. Er sagt dann auch, wenn er dann später zur Ruhe kam, kam es immer wieder vor, dass er die Bilder, die er gesehen hat, plötzlich wieder auftauchten. So wie man das bei Süchtigen ja in Richtung des Flashbacks kennt, dass also bestimmte Eindrücke, die sie früher mal hatten, plötzlich zurückkehren. Aber eben natürlich nicht als unangenehme, sondern sehr angenehme Eindrücke. Und auch diese Musik, die er drüben gehört hat, die mit nichts zu vergleichen sei. Er sagt zum Beispiel einmal, es war wie wenn Tausende von Melodien gleichzeitig gesungen und musiziert würden. Obwohl es so viele unterschiedliche sind, ist es ein ganz großer harmonischer Wohlklang. Und er sagt dann auch, zeitweise hat er direkt einzelne Worte aus diesen Gesängen einzeln raushören können und hat sie verstehen können. Und noch etwas sagt er, also bei uns in Gesangbüchern gäbe es ja doch viele Lieder, auch die mit Leid und Tod und Buße und Reue und Klagen und so weiter zu tun haben. Solche Gesänge gibt es drüben nicht. Es gibt nur positive, sagt er. Er schreibt dann zum Beispiel einmal, was er da gehört hat. Halleluja, lobt ihn, Ehre sei Gott, Preis sei dem König. Dies waren einige der Wortfragmente, die ich aus der Musik heraushören könnte. Es war der schönste und angenehmste Klang, der mir je zu Ohren gekommen ist. Und er hielt beständig an wie ein Lied, das nie aufhört. Und am liebsten, sagt er, hätte er gewünscht, dass es überhaupt nie aufhören soll. Also ich kann Ihnen das Buch wirklich nur empfehlen, diese zwei Kapitel mal zu lesen. Er macht sich dann übrigens Gedanken darüber, wie die meisten, warum er dann wieder hat zurück müssen. Und er leidet auch darunter, weil das einfach... Das Leben drüben und das Leben hüben, das ist also wie Tag und Nacht ein Unterschied. Ja, das ist also eine Phase, die Begegnungen drüben und die Erlebnisse, die Menschen drüben haben. Ein anderes, was weit verbreitet ist, dass sie also Licht sehen. Und zwar, immer wieder wird ausgesagt, das war ein so strahlendes Licht, wie man sich es auf Erden sonst normalerweise gar nicht vorstellen könnte. Und diese Beschreibungen erinnern mich auch an die Beschreibung bei der Verklärung Christi, wo es ja auch heißt, von diesem Licht, was die Jünger da gesehen haben am Berg der Verklärung, ein Weiß, dass seine Kleider weißer geworden seien als Schnee und wie kein Walker sie so weißen kann und so weiter, wo sie auch nach Worten suchen, um diesen Eindruck wiederzugeben. Und da wird auch immer wieder gesagt, obwohl das viel heller, das Licht viel heller ist als die Sonne, blendet es nicht. Man kann es sehen. Und verschiedentlich heißt es dann auch, dass diese Lichtgestalt, manche sehen also nur Licht, manche beschreiben es als eine Lichtgestalt, dass sie von dieser Lichtgestalt aus angesprochen werden. Und zwar voller Güte und voller Liebe, nicht vorwurfsvoll, sondern einfach hinweisend, voll Liebe, schreiben sie immer wieder, werden sie angesprochen. Und eine weitere Phase, die dann oft eintritt, die von verschiedenen sehr genau beschrieben wird, ist dann, dass sie große Teile ihres Lebens in der Rückschau sehen. Dass sie also dann viele Einzelheiten aus ihrem Leben, die sie längst vergessen haben, dass die plötzlich vor ihren Augen auftauchen. Jemand, der auch so ein Erlebnis hat, hat sich hinterher, wie er dann also wieder auf Erden war, die Mühe gemacht, mal sich zurückzuerinnern an die Bilder, die er dort gesehen hat, die vielen einzelnen Szenen, die er gesehen hat, und schreibt, er hat also 3000 solche Bilder, konnte er nach diesem Erlebnis sich wieder in Erinnerung rufen, die also längst alle in vergangen waren. Aber es scheint so zu sein, wie wenn eine Chronik in uns alles aufnimmt, was wir erleben. Und da gibt es auch Hinweise, dass Leute, die also anderen wehgetan haben, geschadet haben, wehgetan haben, dass sie selber jetzt das miterleben und miterleiden. Man könnte daran denken, dass das unter Umständen so in Richtung auch, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, in Richtung Fegfeuer ging. dass sie also selber das, was sie anderen angetan haben, jetzt selber erleiden. Es wird dann auch immer wieder gesagt, es war ganz eigenartig, ich sah das zwar als wie einen Film vor mir, aber plötzlich sah ich, ich bin Mitspieler, ich bin selber in diesen Szenen alle dabei. Übrigens, das habe ich schon relativ als Kind, bilde ich mir ein, gehört, aber als junger Mensch spätestens, dass Bergsteiger beim Absturz, wenn sie im freien Fall waren, plötzlich in Bruchteil von Sekunden ihr ganzes Leben vor sich nochmal gesehen haben. Dass also dieses Phänomen der Rückerinnerung also auch da aufgetreten ist. Aber heute ist es also relativ häufig, dass viele das erzählen können. Da gibt's dann das Buch von Georg Ritschi, Rückkehr von Morgen. Er war übrigens, er hat sein Erlebnis klinischen Tod, hat er gehabt im Zweiten Weltkrieg als junger Soldat, und zwar Weihnachten bzw. Neujahr, Silvester, Neujahr 44 auf 45. Er schildert das sehr ausgeprägt. Er schildert dann auch hinterher, wie er große Scheu hatte, jemand davon zu erzählen, wie er dann auch zuerst einmal seiner Stiefmutter anfing, vorsichtig zu erzählen, und wie er hörte, dass sie so interessiert war, wie er langsam dazu überging, auch anderen Menschen dazu zu sagen. Und er war dann mit einer der Ersten, die dann Moody angeregt haben. Wir haben vorhin von Raymond Moody ja schon gesprochen, von seinen Büchern. Ritschi war vor Moody. Rückkehr von Morgen heißt das Buch. Und unter anderem schildert er war noch sehr jung damals, 20, 21 Jahre oder sowas, dass er von der Lichtgestalt gefragt worden ist, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und dass er aus allen Wolken gefallen ist, weil er nichts wusste, was er sagen sollte. Und dann sagt er, in meiner Verlegenheit habe ich dann gesagt, ja, ich war bei den Pfadfindern, und da haben wir immer eine gute Tat jeden Tag begangen. Aber er hat gesagt, in dem Moment, wo ich das sage, habe ich gefunden, das war also lächerlich, was ich da jetzt sage. So ungefähr, ich habe nichts aufzuweisen mit meinem Leben. Und er sagte dann auch, er kam sich vor, wie wenn er geprüft würde in einem Examen über einen Stoff, den er nie gelernt hätte. Und er hat es dann auch irgendwie der Lichtgestalt zu verstehen gegeben. Und er hätte ja nicht gewusst, worauf es ankäme. Und dann sagte diese Gestalt zu ihm, ich habe es dir doch gesagt, du weißt es doch. Und verweist ihn, wenn ich mich recht erinnere, dabei auch auf die Heilige Schrift. Auf jeden Fall. Er macht dann einen Streifzug, er wird dann von Engeln begleitet und erlebt unheimlich viele schöne Dinge drüben, bis hin, soweit ich mich erinnern kann, am Schluss, oder war das vielleicht bei den ersten Auflagen, bei den späteren vielleicht nicht mehr, dass ihm eine Riesenhalle gezeigt worden ist. Man muss noch mal sagen, das war also 44 auf 45. Eine riesige Halle, wo es Trepp auf, Trepp ab ging, und man hat ihm alles erklärt, um was es da geht. Und wie er dann aber wieder zu sich kam, wusste er nichts mehr, nur noch die Bilder, die waren ihm geblieben, dass es sowas Riesiges da gesehen hatte, wie es zu der Zeit auf der Erde nicht gab. Und dann später stellt er fest, er ist geführt worden durch eine dieser großen Hallen, auf denen dann später, so um, was weiß ich, 1960, 65 rum, die großen Weltraumraketen zur Stadt vorbereitet wurden. Diese Halle hatte er also 20 Jahre vorher schon gesehen. Und da komme ich überhaupt auf ein Phänomen, dass nämlich relativ viele, bei Atzmüller finden wir das dann wieder, auf den komme ich noch zu sprechen, relativ viele eben auch Zukünftiges, was noch gar nicht geschehen ist, drüben schon sehen können. Ja, er macht also da große Streifzüge. Unter anderem sieht er junge Männer oder auch junge Frauen in Häusern von Familien. Die Familien sind voller Trauer und diese jungen Leute versuchen, die zu trösten. Und dann wird ihm vom Engel gezeigt, das sind also junge Leute, die aus dem Leben geschieden sind und ihre Eltern sind am Boden zerstört, sind so traurig darüber. Und sie können aber denen nicht helfen. Die jungen Leute, die wollen also ihre Eltern trösten, aber es geht nicht, sie können sie nicht trösten, weil die ja nicht hören und nichts mehr verstehen. Was er auch sieht, sind Höllenbilder, dass also hier Menschen, sagt er, sieht er, die aufeinander einschlagen, wüst aufeinander einschlagen und haben auch allerlei Instrumente, mit denen sie sich wehtun wollen, aber sie können sich gar nicht wehtun, weil sie ja keinen Körper mehr haben. Aber er sieht also ein furchtbares Chaos da drüben und sagt, fragt dann den Engel, kann das sein, dass die Hölle ist? Und dann sagt er ihm, ja, das sei also die Hölle. Eines der interessantesten Beobachtungen, die er dann macht, ist, dass er in eine Matrosenspelunke geführt wird, wo die Matrosen sich betrinken. Und er sagt, er merkt mit seiner Überraschung, neben den trinkenden Matrosen stehen tote Leute, die ihnen die Alkoholgläser wegnehmen wollen und das aber nicht mehr können, weil sie ja keinen Körper mehr haben, nicht mehr zupacken können. Und er sieht nur dieses vergebliche Bemühen und dann sagt er, er konnte deutlich unterscheiden die Lebenden und die Toten. Die Lebenden hatten sowas wie eine silberne Schutzhülle um ihren Körper, die Toten hatten die nicht. Und dann sagt er, in zwei Fällen hat er einwandfrei folgenden Vorgang beobachten können, nämlich ein betrunkener Matrose fällt von seinem Barhocker runter auf die Erde und die Silberhülle springt auf. Und einer von den Toten springt in ihn hinein und die Silberhülle schließt sich wieder und der Tote ist nicht mehr da. Er sagt, zweimal konnte ich das deutlich sehen. Und wie ich diesen Bericht las, erinnerte ich mich daran, ich war ja früher auch in der Trinkerarbeit gewesen in Hamm-Westfalen, Hauptstelle der deutschen, der bischöfliche Hauptstelle zur Abwehr der Sucht gefahren, wo wir viel Literatur rausgegeben haben über Alkoholismus und auch persönlich Kontakte hatten mit Alkoholikern. Unser damaliger Chef, der hat uns immer gesagt, die echten Süchtigen, die Alkoholsüchtigen, sind besessen. Und das hat er auch in Predigten und so immer wieder gesagt, war ein Prälat. Und wir haben immer versucht, ihn ein bisschen zu bremsen, haben gesagt, ach Herr Prälat, solche Ausdrücke, das verstehen die Leute heute nicht mehr, die stoßen sie ab, bitte sagen Sie doch das nicht. Aber er hat sich nicht abbringen lassen, er hatte selber so Erfahrungen gemacht, mit Vorfahren, glaube ich auch, hat es immer wiederholt. Und jetzt scheint es mir hier ein Hinweis zu sein, dass tatsächlich so etwas gibt, dass sozusagen dieser verstorbene Süchtige durch den Lebenden weitertrinken will und deswegen den auch nicht loslassen will, der muss jetzt immer weiter trinken, weil der Tode in ihm, weil der einfach ihn immer wieder dazu zwingen will. Ja, ein weiterer Bericht, der ist ja hier im KDV auch schon wiederholt gezeigt worden und den kann man ja auch immer noch bestellen. Erinnerungen an meine und deine Zukunft von Josef Atzmüller. Da ist es ja interessant. Also der ganze Bericht ist hochinteressant, aber ein paar Einzelheiten, die ich da wenigstens noch mal rausholen möchte. Und ich habe das auch schon öfters in Vorträgen gesagt und in Predigten, dass er drüben darauf aufmerksam gemacht wird, dass er seine kleine zweijährige Schwester so gerne geärgert hat, wenn die schlafen wollte, dass er sie immer am Kleidchen gezupft hat und sie nicht hat schlafen lassen. Und er sollte drüben zugeben, dass das Unrecht war. Und er war partout nicht bereit, drüben zuzugeben, dass das Unrecht war. Für mich eine ganz einsichtige Sache, dieser Neid zwischen kleinen Kindern, da ist die kleine Schwester, die hat hier nichts verloren, ich bin der Große, ich gehöre hierher und die hat wieder zu verschwinden. Und deswegen dieses Ärgern und so ist weit verbreitet, diese sehr frühe Eifersucht. Und interessant auch, dass er als Erwachsener, der er ja nun ist, wie er da drüben ankommt, immer noch dieses kindliche Eifersucht in sich hat und nicht zugeben will, dass das Unrecht war. Und er sagt, nach irdischem Zeitmaß, es gibt drüben keine Zeit mehr, da müssen wir noch drüber sprechen, nach irdischem Zeitmaß wäre das wohl sowas wie 14 Tage oder länger gewesen, die er gebraucht hat, um zuzugeben, dass er Unrecht getan hat. Und schließlich fragt ihn der Interviewer an dieser Stelle, ob er denn drüben all seinen Sünden begegnet wäre. Und dann sagt er, nein, nur denen, die ich nie gebeichtet habe. Und das ist für mich so eine wunderbare Sache, dass wir sehen, da wo wir bereuen, wo wir beichten, wo Gott uns unsere Sünden nachgelassen hat, dass dort drüben, die nicht mehr für uns in Erscheinung treten, das ist weg. Ich sage immer, das ist so wie unser Flensburger Punktekonto, dass wir das mit Hilfe der Beichte auf null zurückschrauben können und dass diese Beichte das so ein hilfreiches Instrument ist und unsere Leute machen davon nicht mehr Gebrauch. Sie wollen also dann drüben die Schwierigkeiten kriegen, wenn sie hinüberkommen. Da fällt mir auch ein, dass berichtet wird, dass drüben manche Dinge besonders hervorgehoben werden, die scheinbar hier auf Erden recht unbedeutend waren. Eine Frau schildert, die auch klinisch tot war drüben, dass ihr besonders hoch angerechnet wird, einen kleinen Vorfall, den sie mal in einem Kaufhaus erlebte. Sie war da beim Einkaufen, dichtes Gedränge. Plötzlich fängt ein kleines Kind, zweieinhalb Jahre, furchtbar zu schreien an. Und sie hört das, geht auf das Kind zu und versucht es zu trösten. Und dann stellt sich raus, das Kind hat seine Mama im Gewühl verloren und schreit wie in Todesnot halt. Für ein Kind ist die Mutter das Ein und Alles. Und ohne Mutter in der Fremde, nur fremde Menschen herum, ist halt so schlimm. Und jetzt tröstet sie das Kind und streichelt es und sagt, komm, wir werden die Mama finden. Und dann geht sie halt los und sucht die Mama und so. Und das wurde ihr ganz groß drüben angerechnet, dass sie hier dieses kleine, arme, verzweifelte Wurm sich so angenommen hat. Sie war selber drüber verwundert, schreibt sie. Ja, was eben auch bei Atzmüller rauskommt, dass viele dann sehr ungern wieder zurückgehen. Bei Atzmüller ist es ja so, wenn ich mich recht erinnere, dass er seiner Mutter echt böse ist und längere Zeit mit ihr gar nicht mehr spricht, weil sie durch ihre Gebete ihn zurückgeholt hat. In aller Regel wollen die Menschen nicht mehr zurück. Und es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel weiß ich von... Ja, überhaupt muss man sagen, zu diesen Phasen, die drüben passieren, kommt ja dann oft die Phase, dass sie an der Grenze sozusagen stehen, dass sie wissen, wenn sie jetzt noch einen Schritt weitergehen, sind sie für immer drüben. Und dass da aber manchmal sich jemand ihnen in den Weg stellt und sagt, nee, du musst wieder zurück, du darfst noch nicht drüben bleiben, du gehörst hier noch nicht her. Zum Beispiel eine Mutter erfährt das, sie hat kleine Kinder und da heißt es, sie hat noch Aufgaben an diesen Kindern und sie geht dann auch gerne wieder zu ihren Kindern zurück. Umgekehrt muss man sagen, die einzigen, die gerne wieder zurückgehen, sind die Leute, die drüben furchtbare Erfahrungen erleben. Und dazu muss man sagen, also die Höllenerfahrungen und die negativen Erfahrungen gibt es. Und es ist keineswegs so, man hat übrigens dem Moody, hat man am Anfang vorgeworfen nach seinem ersten Buch, sie, bei ihnen kommen überhaupt nur positive Erfahrungen vor, so als ob es keine Hölle gäbe. Und er hat dann in späteren Büchern hat er nachgeholt, dass er doch auch inzwischen solche negativen Fälle hatte. Und die Leute, die also das Negative erleben, die wollen gerne wieder zurück. Und da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, dass wir dieses Kapitel nochmal genauer anschauen. Übrigens auch die Leute, die Selbstmord begangen haben, sich selber getötet haben, von denen wird also auch berichtet, dass sie da drüben sehr unangenehme Erfahrungen gemacht haben. In einem Bericht, den ich mal gelesen habe, heißt es, es war so wie bei einer alten Schallplatte, die einen Sprung hat und die, wenn sie an diesen Sprung kommt, zurückspringt und wieder dasselbe noch einmal abspielt und das sich ewig wiederholt. So sei es mit ihm gegangen. Er hätte nämlich immer wieder die letzten Minuten seines Lebens erlebt, bevor er also sozusagen das tödliche, einen Schritt in den Tod getan hat. Und er hat immer wieder gesagt, so und jetzt, ich halte es sowieso nicht mehr aus, es ist furchtbar, dieses Leben. Und jetzt ist Schluss und dann habe ich meine Ruhe und dann springt die Platte zurück und er erlebt wieder diese letzten Minuten. Und das immer wieder und immer wieder. Es wird dann auch berichtet, dass Leute, die solche Erfahrungen drüben gemacht haben, nie mehr Selbstmord begangen hätten. Ja, zunächst noch einmal, was ist gemeinsam diesen, ich will es ein bisschen zusammenfassen, also was sehr viel bei dem Positiven vorkommt, ist Licht, Liebe, Freude, Glückseligkeit, bis hin zu Paradieserfahrung, bis hin, dass manche also sich wirklich in einen Paradiesgarten versetzt fühlen mit wunderschönen Blüten, Blumen, mit wunderbaren Tieren und so weiter. Dann, dass viele berichten, auch die jetzt schon genannten, eigentlich ist das unaussprechlich, was sie da erlebt haben. Es gibt eigentlich in der Sprache keine Worte, keine ausreichenden Worte, um das adäquat wiederzugeben. Was auch vielen gemeinsam ist, es gibt die irdische Zeit in unserem Sinn drüben nicht, sondern es ist alles gleichzeitig. Da hat übrigens Hatzmüller da diese Erfahrung, sagt, er hat ein ganz neues Verständnis für die heilige Messe gefunden, weil wir ja doch sagen, in der Messe geschieht, wird das Sterben und Auferstehung, also die Erlösungstatsache durch Jesus, immer wieder Gegenwart. Jetzt, wo er merkt, dass es diese dauernde Gegenwart drüben gibt, kann er das verstehen, dass wir gewissermaßen in der Messe in diesen Zustand eintreten, dieser dauernden Gegenwart. Und dass er dazu einen neuen Zugang gefunden hat. Dann, dass sie Vergangenes und Zukünftiges sehen können. Bei Atzmüller, der schilderte ja, dass er plötzlich, ich weiß nicht, um 1300 sowieso in Japan da einen Überfall auf ein Dorf erlebt und dass er in einem späteren Jahrhundert erlebt, wie ein Erfinder eine große Erfindung gemacht hat und dass der dann Fehler in seinem Buch hat. Er sieht die Fehler, aber er kann dem Mann nicht helfen. Ja, dann, dass Raum überwunden wird. Also viele, ja auch Ritchie hat also erlebt, wie er durch den Raum fliegt und die irdische Landschaft unter ihm vorbeifliegt. Weiterhin gemeinsam ist allen, dass sie sagen, drüben geschieht Verständigung wortlos. Nur durch die Gedanken, gewissermaßen eine Art Gedankenübertragung oder Gedankensprache, was der eine denkt, kriegt der andere sofort mit und kann darauf reagieren. Und auch eben gemeinsam, dass die meisten sich scheuen, darüber zu berichten, wobei manche gesagt werden, sie sollen nicht berichten, während manche sagen, sie kriegen einen ausdrücklichen Auftrag, das, was sie erlebt haben, drüben zu berichten. Ja, nochmal zurück zu dieser Frage, gibt es nur Positive? Nein, es gibt eben auch diese Negativen. Und da ist also ganz interessant, was Dr. Morris Rawlings jenseits der Todeslinie in seinem Buch schreibt. Wenn ich mich recht erinnere, meinte er auch, dass er ursprünglich gar nicht gemeint hat, dass es sowas wie ein Leben nach dem Tod geben könnte. Und dann erlebt er Folgendes und schildert das auch in seinem Buch jenseits der Todeslinie. Er hat einen Patienten, der sitzt auf so einem Fahrrad zum EKG-Belastungstraining. Und während er da sich abtrampelt, auf einmal sinkt er zu Boden und Herzschlag und klinisch tot. Und er versucht jetzt einen Herzschrittmacher anzubringen, um den ins Leben zurückzuholen. Und jetzt passiert Folgendes. Wie der Herzschrittmacher anfängt, kommt der Mann zu sich und anfängt zu arbeiten. Und wie dann wieder eine Unterbrechung passiert, fällt er wieder zurück und schreit, ich bin in der Hölle, ich bin in der Hölle, ich will nicht mehr in die Hölle zurück. Lassen Sie mich hier, schreit er den Arzt an. Und dann ist er wieder weg und dann kommt er wieder und dann schreit er wieder. Und schließlich schreit er den Arzt an, beten Sie für mich, beten Sie für mich. Der Arzt wird unwillig, dass er einen schwierigen Patienten hat, und sagt zu ihm, er betet doch für dich selber. Und dann sagt er, kann nicht. Und dann fängt der Arzt, schildert der Rohrlings, er fängt tatsächlich an, für den Mann zu beten, betet den Vater Unser ihm vor. Und allmählich kommt es also in Gang wieder mit dem Herzen. Und der Patient, er hat dann gesagt, er hat ihm extra 2 Tage Ruhe gelassen, damit er wieder sich bekrabbelt. Und dann kommt er zu ihm und sagt, jetzt erzählen Sie mal, was haben Sie drüben erlebt? Und dann sagt der, dass er nichts wüsste, er hat nichts erlebt. Und Rohrlings schließt daraus, dass diese negativen Erlebnisse wohl so stark sind, dass sie so verdrängt werden, dass also deswegen nur selten Leute kommen, die diese Erlebnisse noch berichten können. Allerdings weiß man inzwischen, es gibt sie. Und auch bei diesem Patienten, den hat er dann noch gefragt, ja, wissen Sie nicht, dass Sie gebeten haben, ich soll für Sie beten? Ja, doch, das konnte er sich erinnern. Da fing die Erinnerung wieder an. Ja, er hat dann auch in seinem Buch den Untertitel genommen, Rawlings, neue klare Hinweise auf die Existenz von Himmel und Hölle. Und er hat dann auch eine ganze Reihe solcher Höllenberichte gesammelt. Er hat eben die Literatur entsprechend durchgeschaut, was es da in Amerika gibt. Und da gibt es doch eine ganze Menge inzwischen. Aber natürlich auch sehr, sehr viele positive Berichte. Beides gibt's. Ähnlich ist ein evangelischer Pfarrer, auch da das Buch sehr lesenswert, ist Gott sei Dank eben wieder erschienen im Weltbild Verlag. Es war längere Zeit vergriffen. Willem van Dam, ein Holländer, Tode sterben nicht. Und es ist interessant, dass er als evangelischer Pfarrer, er vergleicht auch die verschiedenen Erlebnisse, die die klinisch Toten berichten, mit Aussagen von Sehern und Seherinnen, wie zum Beispiel Katharina von Emmerich, und stellt fest, dass also da eine ganze Reihe Parallelen gibt, unter anderem, dass es also von beiden Aussagen gibt, dass es neben Himmel und Hölle noch so etwas wie einen Zwischenbereich gibt, wo sich also erst noch sozusagen herausstellt, wohin der weitere Weg führt. Und er zitiert da auch Katharina von Emmerich, die ja auch so Aussagen in dieser Richtung hat. Leute, die also da vor sich hin brüten, die nicht wissen, wo sie sind, in einem Nebel herumstochern und mehr oder weniger verzweifelt sind, vereinsamt sind. Und er sagt dann auch, dieser Zwischenzustand, von dem er mehrere solche Berichte kriegt, könnte sein, dass das in der katholischen Kirche mit Fegfeuer gleichgesetzt wird. Dass es also wirklich einen Ort gibt, wo derjenige gewissermaßen nachreifen muss, der also noch mit Schwierigkeiten, mit Unreife belastet nach drüben kommt und noch nicht wirklich offen ist für diese Herrlichkeit, die drüben auf die Menschen wartet. Unter anderem zitiert er über längere Zeit hin auch einen Mann, der einen Feuersee sieht und auch in diesem Feuersee damit zu tun hatte. Ja, Willem van Dam, ja, diesen Feuersee, der ist also bei Rawlings. Willem van Dam hat auch Höllenberichte, eine ganze Reihe, unter anderem der berühmte deutsche Filmschauspieler Kurt Jürgens muss bei einer schweren Operation auch so eine Erfahrung gemacht hat. Und was auch immer wieder kommt, ist, dass die Menschen gewissermaßen, die nach drüben kommen, zu ihresgleichen gehen. Dass sie also zu jenen Menschen gehen, die dieselbe Gesinnung haben wie sie, die auf demselben Level gewissermaßen stehen. Und auch, dass die Menschen gewissermaßen, also aus all diesen Berichten ergibt sich das, dass sie eigentlich selber durch ihr Leben entscheiden, wohin sie am Ende ihres Lebens kommen. In einem Buch heißt es mal direkt, er hat also den Eindruck, dass Gott niemand in die Hölle wirft sozusagen, sondern dass die Menschen, die Herrlichkeit Gottes, die also ein böses Leben geführt haben, so scheuen, dass sie vor der Herrlichkeit Gottes so erschrecken, dass sie gewissermaßen von selber lieber in die Hölle gehen, als in den Himmel zu gehen. Und mich erinnert das ja auch an das Wort, das Jesus mal sagt: Ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er dem Wort des Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. An dieser Stelle kann ich auch noch etwas Eigens einfügen, was ich selber mal erlebt habe. Da war ich in einem ICE gesessen und mein Gegenüber bekam ins Gespräch und er sagte mir: Ja, ich habe vor einiger Zeit etwas ganz Schlimmes erlebt. Und ich war ganz erstaunt, wieso? Er sah ganz, ja, noch relativ jung aus, 40 Jahre vielleicht. Er erzählte mir, er hat einen Schlaganfall erlebt und war bewusst, zunächst bewusstlos, dann kam er wieder zu sich. Er war rechtzeitig gelähmt und er konnte nicht mehr sprechen. Und dann sagte er zu mir: Ich sehe, dass Sie Priester sind. Und er deutete auf mein Kreuz, was ich immer trage. Und sagte: Jetzt erzähle ich Ihnen etwas, was ich noch nie jemand gesagt habe. Da kam doch der Böse und wollte mich holen und setzte sich auf mein Bett. Und ich habe 3 Tage gegen ihn gekämpft und habe gesagt: Ich gehe nicht mit dir mit. Ich will zu Jesus, ich will nicht zu dir. Und er sagte, nach 3 Tagen ist er wirklich endlich weggegangen. Und er sagte, ich habe dann ununterbrochen nur noch gebetet. Und wenn ich heute wieder sprechen kann, wenn ich wieder mich bewegen kann, das habe ich nur der Hilfe von oben zu verdanken. Ich muss sagen, ich war derart erstaunt und überrascht. Und es war völlig unvorhergesehen, diese Aussage für mich. Ich habe also nicht gewagt zu fragen, ja, wie hat denn der Böse ausgesehen? Aber ich habe eine Reihe anderer Berichte von anderen Leuten bekommen. Zum Beispiel eine Mutter hat uns mal erzählt, ihre Mutter, wie sie in Sterben lag, ihre Mutter wäre eine sehr schwierige Frau gewesen, war schwer mit ihr auszukommen. Und wie sie im Sterben lag, hätte sie sich rumgewälzt, von einer Seite auf die andere, hätte immer wieder gestöhnt und hat immer wieder gesagt: Lass die Türen zu, da draußen stehen so schwarze Kerle, die wollen zu mir rein, lass es nicht rein, mach's Türen zu. Und da hat sie gesagt, da ist uns ganz zweierlei worden. Und da hat sie ihre ganze Familie, sie hat eine kinderreiche Familie war das, hat sie zusammengeholt und sie hat gesagt, wir haben uns ins Bett gestellt und haben gebetet. Und nachdem wir eine Weile gebetet haben, ist die Mutter allmählich ruhiger geworden. Und nach einer Weile hat sie gesagt, Gott sei Dank, jetzt ist er weg, der Schwarze. Da haben sie weiter gebetet und nach einer Weile hat sie gesagt, jetzt ist der Weiße da. Und dann ist gestorben. Aber ich habe nicht nur diesen Bericht, immer wieder Hinweise, schwarze Gestalten, die da kommen und sich an die Sterbenden heranmachen. Und seit ich das so gesehen habe und erlebt habe, muss ich sagen, ich versuche den Leuten immer wieder zu sagen, bitte bleibt bei den Sterbenden, betet. Früher, wir haben die Sterbegebete gehabt und wir haben also die Leute wirklich in den Tod hinein begleitet. Bitte tut das doch. Es ist also wirklich schlimm, dass wir die Sterbenden so allein lassen. Ja, schließlich noch ein paar Hinweise. Punkt 1, da gibt es das Buch von Hubert Knobloch, Bericht aus dem Jenseits. Er ist ein Deutscher, der also sich auch mit diesen Fragen beschäftigt hat und fragt sich, wie kommt es eigentlich, dass erstens die meisten Berichte heute aus Amerika kommen, gibt es denn in Deutschland keine? Und zweitens, warum so viele positive Berichte kommen. Er meinte von sich aus, er schätze, dass es in Deutschland wohl ein bisschen anders aussehe und dann geht er in seine Forschung hinein und dann stellt er fest, tatsächlich in Deutschland sind die positiven Berichte seltener. Und dann kommt er noch auf etwas, nämlich er hat ein ziemliches statistisches Material, was er aufarbeitet, hat auch viele Einzelberichte, interessante Einzelberichte drin, kommt dann, stellt fest, da gibt es auch einen deutlichen Unterschied zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Nämlich, dass im Westen nur etwa 30% der Berichte negative Beimischungen haben. Also nicht diese Art himmlische und Freude und Licht und so. Während im Osten dieser Anteil doppelt so groß ist, nämlich im Osten sind die negativen 60% haben negative Züge. Und er weiß gar nicht, wie er sich die erklären soll. Er ist also offensichtlich nicht sehr im religiösen Zuhause und meinte, ob das noch eine Folge sei der kommunistischen Diktatur, dass die Leute sich eben so gefürchtet hätten vor diktatorischen Maßnahmen, Gefängnis und so, und dass das der Grund ist, dass sie so viele negative Erlebnisse haben. In Wirklichkeit, wie mir scheint, dürfte es damit zusammenhängen, dass, wie ich das ja auch aus eigener Erfahrung weiß, drüben der Unglaube also ganz weit verbreitet ist. Ich bin da mit manchen Leuten, ich habe jetzt ein paar Mal dort Aufenthalte gehabt, mit denen ins Gespräch gekommen, der Gedanke Leben nach dem Tod, das gibt es doch alles nicht. Nach dem, was ich bei der jüngeren Generation weiß, sind nur noch 10% der Jüngeren drüben getauft, und zwar 3% in etwa katholisch und 7% evangelisch. Und Gottesdienstbesuche und so weiter, alles gerade im Evangelischen, ganz schlecht, ganz schlecht. Und da ist also dieser Weg zu Gott, der ist einfach da weithin verschüttet. Ja, zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass es ja diese Dinge auch immer wieder angezweifelt werden, dass es also immer wieder Aussagen gibt, ja, das stimmt ja alles nicht, was da gesagt wird. Das sind ja Erinnerungsreste, die da wieder hochkommen, weil es wurde ja auch zeitweise behauptet, ja, das Gehirn arbeitet weiter und deswegen kommen solche Vorstellungen ins Gehirn. Und da sagte man damals auch mal, ja, wenn man natürlich ein EEG mal anschalten würde bei solchen Erlebnissen, da würde man sehen, jawohl, das Gehirn arbeitet. Und jetzt ist also vor einiger Zeit wirklich Folgendes passiert. Eine Frau hat ein Aneurysma, also so eine Ader vergrößert im Gehirn, musste operiert werden. Sehr schwierige Operation. Und dann haben die, um zu verfolgen, ob sie das also nicht die Frau in Lebensgefahr bringen, ständig das EEG laufen gehabt während der ganzen Operation. Und dann haben die festgestellt, da hatte die Frau auch zeitweise ein solches Erlebnis, klinisch tot, also Herzstillstand. Und da hat sich gezeigt, in der Zeit, wo sie dieser Herzstillstand war, war das EEG tot, hat es nicht reagiert. Erst wo sie wieder zurückkam, reagierte das. Man hat es dann in Ärztekreisen, also gerade bei diesen Leuten, die da bezweifeln, hat man das diskutiert und hat dann gesagt, ja, außen, der EEG, nimmt ja nur die Ströme aus, die außen, der Gehirnhaut und so weiter sind. Innen das Stammhirn, das hat trotzdem weitergearbeitet und durch das Stammhirn seien diese Dinge, eben diese Bilder gekommen. Mit anderen Worten, wenn ich nicht glauben will, dann glaube ich eben nicht. Da können so viele Beweise kommen, wie sie wollen. Ich finde immer eine Ausrede, um zu sagen, nein, das stimmt alles nicht. Und da darf ich noch zwei Dinge hinzufügen, die zeigen, dass eben diese, nach meinem Erachten, diese Berichte echt sind. Der eine Bericht, da ist also ein zwölfjähriges, nein, ein Kind ist gestorben und es war aus einer 12-Kinder-Familie, große Familie. Und berichtet drüben, was es erlebt hat, vor allem, dass es also viele verstorbene Verwandte erlebt hat, und sagt dann auch, aber eine Sache begreife ich nicht. Da war ein Junge drüben, blond, blauäugig, der hat behauptet, er wäre mein Bruder und er heiße Hans, aber ich habe doch gar keinen Bruder, der Hans heißt. Und dann sagen die Eltern, ach schau, das hast du nicht gewusst. Zwischen dem ersten und zweiten ist ein Kind sehr schnell gestorben, gleich nach der Taufe. Das war der Hans. Also das Kind begegnet drüben jemand, der gestorben ist, von dem es gar nicht wusste, dass es ihn überhaupt gab. Und der sagt aber ihm, ich bin dein Bruder. Und eine zweite Geschichte, der ich begegnet bin, eine Frau hat also diese ganz typischen Erlebnisse. Sie ist im Krankenhaus, geht aus ihrem Leib raus, erfährt, dass sie hört von den Krankenschwestern, dass sie tot sei und so. Versucht, mit den Krankenschwestern zu sprechen. Die Krankenschwestern hören nicht auf sie. Sie versucht dann, aus der Türe rauszugehen, aus dem Krankenzimmer und versucht, die Klinke runterzudrücken und merkt, sie kann die Klinke nicht drücken. Sie hat ja keinen körperlichen Leib mehr, ne? Geistiger Leib packt das nicht. Da merkt sie plötzlich, ach, ich kann ja durch die Türe so durchgehen, ich brauche ja die Türe gar nicht aufmachen. Geht sie also hinaus auf den Gang, geht am Gang auf und ab, versucht auch dort mit den Leuten, die da hin und her gehen, ins Gespräch zu kommen. Kein Mensch hört sie. Wiederholt erlebt sie, die Leute laufen durch sie durch. Sie ist also ganz verwirrt. Plötzlich kommt eine Frau und mit der kann sie sich unterhalten. Und da haben sie so ein typisches Krankenhausgespräch. Ja, wer sind Sie denn und wie geht's Ihnen denn? Ja, beide erzählen halt von ihrer Krankheit und die andere sagt, ja, ich bin da in der und der Station, Zimmer 12. Wissen Sie, ich stamme aus dem und dem Ort. In der letzten Zeit ist mir es nicht mehr so gut gegangen, aber jetzt fühle ich mich wieder ganz gut. Und so reden die eine Weile miteinander. Und plötzlich wird die Erste wieder in ihren Leib zurückgeholt und erzählt jetzt den Schwestern und dem Arzt, was sie da erlebt hat. Und die gehen der Sache nach und stellen fest, diese Frau, mit der sie draußen gesprochen hat, war eine Frau, die eben in diesem Zimmer gestorben war, die aber nicht mehr zurückkam. Die blieb tot. Sie hat also in diesem Zustand mit jemandem Gestorbenen gesprochen, der für immer drüben war und der nicht mehr zurückgekommen ist. Wie man angesichts solcher Fälle behaupten mag, nein, das sind alles nur Einbildungen, das stimmt nicht. Mir scheint, das ist von Gott so eingerichtet. Er möchte, dass wir wirklich dem, was er sagt, glauben und Glauben schenken, dass wir ihm wirklich vertrauen, dass er uns die Wahrheit sagt. Und er gibt uns keinen absoluten Beweis, auch nicht für seine Existenz. Wer an ihn glaubt und wer sein Leben ihm wirklich schenkt, der erlebt dann, dass die Dinge stimmen. Der erlebt Gott und er kann diese Erfahrung mit Gott machen, schon hier auf der Erde. Und er kriegt dann den Beweis hinterher, tatsächlich, das stimmt, Gott führt mich, Gott spricht zu mir, Gott heilt und so weiter. Aber wer sich dem verweigert und sagt, nee, wenn ich keinen einwandfreien Beweis habe, glaube ich nicht, der schließt sich selber vom Heil aus. Es ist so dramatisch, wenn man sieht, wie viele Menschen sich in dieser Weise vom Heil selber ausschließen. Ja, zum Schluss noch, das fällt mir gerade ein, leider kann ich den Namen nicht nennen, es ist ein Prediger gewesen, so um 1700, der auch so eine Art Volksmissionen gehalten hat. Ich habe in einem Buch habe ich seinen Namen auch gefunden und den Bericht, der ist also bei seiner Seligsprechung wurden da vereidigte Zeugen vernommen. Und diese Zeugen haben Folgendes ausgesagt. Eines Tages hat der in einer Kirche gepredigt. Nein, er sollte in einer Kirche predigen. Es kamen aber solche Riesenmengen von Leuten, dass sie in der Kirche nicht Platz hatten. Daraufhin ist er hinaus ins Freie gegangen und hat unter Ulmen, im Mai unter Ulmen gepredigt. Und kam dann auch auf dieses Thema Hölle, gibt es Hölle und so weiter. Und dann sagte er plötzlich in einer Eingebung folgend, wollt ihr mal sehen, wie viele Menschen jetzt gerade in diesem Moment in die Hölle kommen? So viele, wie jetzt Blätter vom Baum fallen werden, sagte er, von den Bäumen. Und um ihn herum, also die Leute standen unter diesen Ulmen. Und die haben wiederholt alle Zeugen ausgesagt, sämtliche Blätter sind von den Ulmen gefallen. Und die Menschenmenge war erstarrt und erschreckt, hat vor Schrecken geschrien, um Barmherzigkeit geschrien, weil sie sich das nicht vorstellen konnten. Und wie gesagt, es war nicht Herbst, wo die Blätter fallen, sondern es war Frühjahr, wo sie ganz frisch am Baum waren. Hier, Gott sagt, zeigt uns Wirklichkeiten und an uns liegt es, ob wir sie glauben oder ob wir sie ablehnen. Und daran entscheidet sich letzten Endes unser ewiges Leben.